Flower Power Frauen. Das ist heute die Predigt. Ich weiß nicht, der Titel ist mir so eingefallen. Ich habe jetzt wenig dabei gedacht. Ich habe gedacht, das klingt irgendwie lustig und ist vielleicht ein Stück weit ein Kontrast zu dem Bibeltext, um den es heute geht. Es geht heute um Frau und Mann und wie die gemeinsam leben in der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen. Und ja, die Bibel hat da auch einiges dazu zu sagen und das ist ganz spannend. Wir leben in einer Zeit der Gleichberechtigung. Gleichstellung ist ein ganz großes Wort. Ich möchte euch gleich mal einen Witz erzählen, den ich kürzlich erst, also die Woche jetzt erst gehört habe, den man sich an der Uni erzählt. Warum sind Gleichstellungsbeauftragte meistens Frauen? Weil sie dem Arbeitgeber weniger kosten. Ja, der ist mies. Ist aber vielleicht was dran, ich weiß es nicht. Wir leben in einer Zeit, in der man viel über Geschlecht, über Sexualität, über Geschlechtlichkeit redet. Es ist in aller Munde. Es wird auch, mancher sagt auch, wir leben in einer übersexualisierten Gesellschaft. Es nimmt zu viel Raum, zu viel Platz ein. Vielleicht stimmt es gar nicht und es nimmt vielleicht den falschen Raum und den falschen Platz ein. Es gibt zu viel nackte Haut. Es wird zu viel geworben mit halbnackten Menschen. Es begegnet uns ständig irgendwie diese, ja, in unserer Kultur, diese Sexualität, mit der wird heute Geld gemacht. Und die Frage ist, was haben wir als Christen eigentlich dazu zu sagen? Können wir mitreden in diesen ganzen Gleichstellungsfragen? Haben wir auch eine Meinung? Wie ist es mit Mann und Frau? Wie sollen die miteinander umgehen? Was sagt die Bibel dazu? Wo stellen wir uns da auf? Wo positionieren wir uns? Haben wir dazu was zu sagen? Ich glaube, ja. Und jetzt gehen wir in den Predigttext. Da geht es um die Gemeinde, wie wir das als Gemeinde leben wollen und sollen. Und ihr werdet jetzt nochmal die Luft anhalten, denn selbst wenn man diesen Bibeltext schon mal gelesen hat, ist er trotzdem ein Brett. Er ist echt ein Brett. Ich muss euch das vorher sagen, damit ihr nicht umkippt oder irgendwas Schlimmes passiert, euch die Luft wegbleibt. Dieser Text ist auch eigentlich kein normaler Predigttext. Man nimmt ihn nicht so zum Predigen her, weil der nicht so erbaulich ist. Es ist eher ein Streittext. Und ich habe mir aber gedacht, wir haben 1. Timotheusbrief, Predigtreihe und wir wollen uns auch die kniffligen Fragen nicht ganz aussparen. Also, nochmal Luft holen und dann geht's los. Überall, wo ihr euch versammelt, also 1. Timotheus 2 ab Vers 8. Überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Und ich möchte, dass die Frauen in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben, indem sie sich anständig kleiden und nicht durch ihre Frisur oder durch Gold, Perlen oder kostbare Kleider die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Denn Frauen, die Gott ehren wollen, sollen dadurch anziehend wirken, dass sie Gutes tun. Eine Frau soll in der Stille und in aller Unterordnung lernen. Ich erlaube der Frau nicht zu lehren oder über den Mann zu herrschen, sie soll sich still zurückhalten. Denn Gott schuf zuerst Adam und dann Eva. Und es war die Frau, nicht Adam, die durch den Satan getäuscht wurde und sich verführen ließ. Doch auch die Frau wird gerettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt und vor allem, wenn sie beständig im Glauben und in der Liebe lebt, anständig und verlässlich vor Gott. Wie geht's euch? Macht schon bei so einem Text mal Sinn, wie wirkt er auf mich? Was hat er jetzt mit mir gemacht? Und ich möchte mit euch versuchen, diesen Text zu verstehen. Zu gucken, hat der Text überhaupt noch eine Bedeutung für unser Leben heute? Oder wie gehen wir damit um? Und ich möchte es gerne anhand der Bibel machen. Freilich. Und auch anhand des 1. Timotheusbriefs. Also man soll ja Texte auch im Kontext auslegen, wo sie stehen. Ich will mit euch etwas anschauen, um das es im Timotheusbrief geht, im ersten. Nämlich hier. Das hier ist das Haus Gottes. Und der Timotheusbrief, der erste, der guckt genau darauf, wie ist das Haus Gottes beschaffen. Also das Haus Gottes ist die Gemeinde. Und jetzt fragt der erste Timotheusbrief, ja, Gott baut seine Gemeinde und wie leben wir in diesem Haus? Also welche Hausordnung brauchen wir, damit wir in der Gemeinde gut zusammenleben können? Also wer hat das Sagen? Wer bestimmt? Welche Ordnungen, welche Strukturen? Wie finden wir Entscheidungen? Wie gehen wir mit um mit den verschiedenen Geschlechtern? Wie gehen wir mit um mit der ganzen Unterschiedlichkeit, die da ist? Wie finanzieren wir uns? Wie leben wir zusammen? Also das ist das Haus Gottes und die Frage der Hausordnung. Und jeder, der ein Haus zu führen hat, egal ob es ein Freizeitheim ist oder eine Organisation, ist ja auch so eine Art Haus, oder eine Gemeinde oder eine Familie, wir müssen uns fragen, wie leben wir zusammen? Wie gestalten wir das Miteinander? Der erste Timotheusbrief ist eine Ermutigung für den Timotheus. Ein junger Mann, der versuchen muss, in der Gemeinde irgendwie, ja, standhaft zu bleiben. Bei all den Meinungen, bei all den unterschiedlichen Ideen und Gedanken, die so da sind. Ja, jeder will sich auch ein Stück weit in den Vordergrund schieben. Und die richtigen und die heilsamen Ansichten sind nicht immer die lautesten. Und da muss der Timotheus gut hinhören und er braucht viel Weisheit und muss versuchen, den Kopf oben zu lassen. Ich möchte mit euch jetzt dieses Haus Gottes anschauen und um ein Haus zu bauen, braucht man aber erstmal ein Fundament. Und das ist ganz wichtig. Also ich male mal hier ein schönes Fundament hin. Auf diesem Fundament ruht jetzt die Gemeinde. Und das Fundament ist ganz wichtig. Das müssen wir uns zuerst angucken, bevor wir näher in den Text reinschauen. Das Fundament ist nämlich oder basiert ganz klar auf dem Wissen, dass Gott Mensch wird, dass er auf diese Erde kommt und dass er für uns stirbt. Er bezahlt mit seinem Leben, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen. Und um uns ihm gleich zu machen. Dass wir nämlich auch wie er Kinder Gottes sind. Darin will er uns sich gleich machen. Dass wir Kinder Gottes sind, als Kinder Gottes leben. So, das ist die absolute Basis, das Fundament. Und auf diesem Fundament baut sich Jesus seinen Leib, seinen Körper. Also er bildet jetzt einen Body. It's the body of Christ. Und dieser Körper Christi, der ist die Hoffnung für diese Welt. Jetzt müssen wir einen Bibelvers anschauen, der hier nochmal ganz wichtig ist, was das Fundament angeht. Und das ist Galater 3, Vers 28. Schreibt den mal hier ganz groß hin. Denn der ist dann entscheidend für die Hausordnung, die hier entsteht. Und da heißt es, muss ich mal weiterklicken, nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden. Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Christus Jesus. Da gibt's keinen Unterschied mehr. In Christus Jesus sind alle gleich. Ob das jetzt, und jetzt sind wir in der antiken Gesellschaft, Sklaven sind oder Freie, die vielleicht hier im Gottesdienst nebeneinander sitzen. Die leben in völlig unterschiedlichen Welten. Im Gottesdienst treffen sie sich. Es ist spannend, was passiert da? Wie gehen die miteinander um? Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden oder Nichtjuden, Frauen oder Männer. Sie sind alle gleich. Das heißt, keine Unterdrückung eines anderen Menschen im Namen der Bibel oder im Namen des Geschlechts. Dafür können wir diesen Text, den wir hier haben, nicht hernehmen. Sonst müssen wir das Fundament streichen und dann hätten wir ein Problem. Dann fehlt nämlich alles. Dann hätten wir auf Sand gebaut. Denn seine Gnade hat uns befreit. Und Jesus ist für uns hier Vorbild, denn er hat einen besonderen Umgang mit Frauen. Wenn wir das lesen, wie Jesus mit Frauen umgeht, er respektiert sie, er achtet sie. Er hat selber Freundinnen, also die Maria und die Martha, ja, die ihm Herzensfreundinnen sind, die er besucht, die für ihn nicht einfach Frauen sind, die im Nebenzimmer essen, wo es nur üblich war damals, sondern natürlich nimmt er die mit rein, eine Maria, die zu seinen Füßen sitzen darf. Mancher sagt jetzt, naja, wenn man Jesus anschaut, der hat sich ja auch einfach 12 Männer erwählt, es ist ja eine reine Männergesellschaft. Das sind so Argumente, ja, die greifen aber nicht ganz, denn man muss schon auch die Zeit damals anschauen. Es war nicht üblich, dass ein Rabbiner sich Frauen mitgenommen hat, die seine Schülerinnen sind. Es war nicht üblich, es war eigentlich undenkbar. Das hätte Jesus nicht machen können, sonst hätte er sich ja völlig disqualifiziert in der ganzen frommen Welt, für die er ja aber auch gekommen ist. Aber was Jesus gemacht hat, ist, Frauen mitzunehmen als seine Jüngerinnen. Da waren Nachfolgerinnen dabei. Da waren enge Vertraute mit dabei. Und das muss man jetzt sehen, das sticht ganz grell raus. Weil der Hintergrund, der ist diese patriarchalische, ganz stark patriarchalische Ordnung. Und aus der war die ganze Gesellschaft gewebt, in der Jesus gelebt hat. Also Jesus ist uns hier ein Vorbild. Es ist auch interessant, dass das Geschlecht auch im Himmel keine Rolle mehr spielt. Auch das lesen wir. Jesus sagt es selber in Lukas 21, wo Jesus über die Auferstehung redet, also über das, was wir langläufig mit ewiges Leben bezeichnen oder Himmel. Im Himmel gibt es kein Geschlecht mehr. Es ist egal, ob du Mann oder Frau warst. Es gibt keine Geschlechtlichkeit, es gibt keine Sexualität mehr. Allein deswegen können wir uns den Himmel schon überhaupt nicht vorstellen, weil ich mir kein Leben vorstellen kann ohne Geschlechtlichkeit. Ich bin ein sexueller Mensch. Pferdehorde da draußen am Vorbeispringen. Also Sexualität gehört so zu unserem Leben mit dazu, wir können es uns gar nicht anders denken. Aber Jesus hat eine neue Grundlage geschaffen. Wir sind alle gleich in Christus. Und mit Geschlecht ist es noch eine andere spannende Sache. Und da sind wir jetzt schon bei dieser Hausordnung, weil Geschlecht, und das sagen die führende Sozialwissenschaftler, Michel Foucault zum Beispiel, ein Sozialphilosoph und Wissenschaftler, der sagt, Geschlecht hat immer was mit Macht zu tun. Also es versucht sich immer einer über den anderen zu erheben. Also mal einfach formuliert, Mann und Frau kappeln sich immer. Es ist immer irgendwie man versucht, seine Machtansprüche über die Geschlechtlichkeit deutlich zu machen. Und wir sehen es gerade ganz stark in dieser MeToo-Debatte, Debatte in den ganzen Fällen, die immer wieder aufploppen, wo Männer gedacht haben, wir können das mit Frauen machen. Und die können sich gar nicht dagegen wehren und eigentlich wollen die das ja auch. Und ihr kennt ja diese blöden Sprüche alle. Wo Männer gedacht haben, es ist okay. Und die Gesellschaft schützt mich auch. Ich hab den Platz, ich kann das machen. Und jetzt kippt es auf einmal und die Frauen wehren sich und schlagen zurück. Also da ist so ein Machtding mit drinnen und das erleben wir aber in der Ehe auch. Wir Männer dürfen solche Bibeltexte nicht verwenden, um Frauen zu unterdrücken, um Macht auszuüben, um über Frauen zu herrschen. Weil ich glaube, dann machen wir uns ganz schön schuldig. Wenn wir den Frauen sagen, sag mal, du bist doch eine Frau. Allein von deinem Geschlecht her. Du hast uns doch eigentlich nichts zu sagen. Du sollst doch daheim in aller Stille und Unterordnung. Das ist eine Ausnahme, gell? Das ist eine Ausnahme, dass du da heute mal reden darfst. Da ist schon, merkt ihr, da ist ein Machtding drin. Da drückt man schon drauf. Und das gehört sich nicht. Nicht für uns Christen, die wir ein geniales Fundament haben. Wir machen ja unser Fundament lächerlich, wenn wir so miteinander umgehen. Ja, nichtsdestotrotz, wie gehen wir dann mit diesem Text um? Er bleibt ja weiterhin schwierig. Bis jetzt schiffe ich ja noch so außen rum. Der Klaus lacht. Der Klaus hat sich schon gefreut heute auf die Predigt, wenn er was lernen kann für zu Hause. Okay, ja. Er hatte Mitleid mit mir, deswegen. Also, haben wir dieses Haus, gell? Alle sind gleich, die wir da alle so zusammenkommen, da ist ja alles schön und gut. Aber wie leben wir das denn? Wie leben wir das? Weil wir können nicht alle, also so völlig basisdemokratisch, das funktioniert ja nicht, es wird sich immer Strukturen rausbilden. Wie leben wir das? Wie gehen wir mit der Unterschiedlichkeit um? Und der erste Timotheusbrief, dem ist es wichtig. Wie machen wir das, wenn ein Sklave und ein Freier, ein Herr, hier in der Gemeinde zusammentreffen? Und wenn die auch noch in einem Dienstverhältnis stehen? Wie gehen die dann miteinander um? Haben die dann hier ein anderes Verhältnis zueinander? Oder sagt hier der Herr auch zu seinem Sklaven, hol mir mal ein Glas Wasser, ich habe gerade Durst. Und er springt während dem Gottesdienst auf, muss raus und ein Glas Wasser holen. Ja, alles so Fragen, muss man sich ja mal überlegen. Wie gehen wir denn damit um? Sind die auf einer Ebene, wenn sie sich hier begegnen? Und wenn sie rausgehen, dann ist wieder Machtungleichgewicht? Wie gehen wir damit um, dass es Reiche und Arme gibt in der Gemeinde? Wie gehen wir damit um, dass Leute wirklich zu wenig haben und manche haben viel zu viel und dann trifft man sich hier und man sitzt nebeneinander im Gottesdienst. Ja, wie machen wir das? Frau und Mann, die ihre Rolle in der Gesellschaft haben, und es ist ja festgeschrieben, die antike Gesellschaft ist eine stark patriarchalische. Wie gehen wir miteinander um? Lösen wir das einfach auf und es ist uns völlig egal? Oder sitzen die Frauen hinten und die Männer vorne? Wie? Allein schon Sitzordnung hat ja schon viele Gemeinden beschäftigt. Ja, das ist spannend. Wir sind alle eins in Christus. Ich hatte mal ein Erlebnis, ich habe mich beworben fürs Studium, Theologiestudium, und dann ist der Direktor von der theologischen Seminar Tabor, wie es damals hieß, war bei uns in der Gemeinde, hat einen Vortrag gehalten und war dann bei uns zum Mittagessen, und es war so ein altehrwürdiger Mann, der Günther Hopp. Das ist ein altehrwürdiger und ein Mann, zu dem er so aufschaut. Und der war bei uns eben zum Mittagessen und es war schon ganz aufregend für mich. Und ich habe mich an Tabor beworben und hatte ein Bewerbungsgespräch. Und wir haben das so gemacht, dass ich mit ihm zurückgefahren bin nach Marburg. Also 4 Stunden Autofahrt. Wie alt war ich? 19 oder 18 vielleicht, 19. Also so ein junger Kerl. Und dann der Günther Hopp. Und ich weiß nicht mehr, über was wir uns unterhalten haben. Ich weiß nur, es war echt schon für mich eine sehr aufregende Autofahrt. Und zwischenrein ist es mir tatsächlich rausgerutscht. Ich habe ihn geduzt. Ich habe aus Versehen was gefragt und dann ist mir das Du rausgerutscht. Und es war mir fürchterlich peinlich und unangenehm. Ja, wir sind eins in Christus. Also er hat es mir, glaube ich, verziehen, er hat sich nicht drauf rumgeritten. Wir sind eins in Christus und trotzdem ist spannend, wie leben wir das da oben? Wie gehen wir damit um mit unterschiedlichen Stellungen in der Gesellschaft und unterschiedlichen Rollen und Rollenerwartungen? Und das findet der Timotheusbrief jetzt spannend. Und noch etwas findet der Timotheusbrief ganz spannend, nämlich, das ist jetzt eine wichtige Frage, die hat etwas mit dem letzten Mal zu tun, dass wir beten sollen für die Gesellschaft, dass wir Brücken schlagen sollen hin zu den Menschen, dass wir nicht einfach eine Interessengemeinschaft sind, wir sind halt die Gläubigen, sondern dass wir nach außen wirken. Und da ist jetzt die Frage des Timotheusbriefs die, wie können wir Gemeinde leben, dass andere außen das attraktiv finden und dass sie sich nicht an uns reiben, dass sie keinen Anstoß finden an uns und sagen, na, die haben ja einen Vogel, wie die das da so alles so leben. Ich möchte es mit euch angucken, diesen Punkt, anhand von 3 Stellen im 1. Timotheusbrief. Ich will euch zeigen, dass es dem Paulus ganz wichtig ist, genau darauf einzugehen. Hier geht es um die Gemeindeleiter. Außerdem soll er, also dieser Bischof oder Gemeindeleiter oder wie auch immer, einen guten Ruf bei den Menschen außerhalb der Gemeinde haben. Damit fängt es an. Also der Anforderungskatalog an einen guten Leiter ist, der muss einen guten Ruf haben. Das reicht nicht, wenn der bei uns total geschätzt ist und ist klasse, aber die da draußen sagen, pff, das ist ein komischer Mensch, der ist nicht ganz sauber. Damit er nicht ins Gerede kommt und in die Falle des Teufels tappt. Weil es wird ihm das kann sein, dass er darüber stolpert. Genauso ist es auch notwendig, dass auch die Diakone geachtete und glaubwürdige Menschen sind. Auch ihre Frauen sollen geachtet sein und dürfen nicht abfällig über andere reden. Was sollen die denken da draußen, wenn wir so miteinander umgehen? Also das ist jetzt mal die erste Stelle, da geht es um die Gemeindeleiter, um die Diakone und auch deren Frauen. Wie verhalten wir uns nach außen? Was kriegen die in unserem Dorf, in unserer Stadt, da wo die Gemeinde ist, was kriegen die von uns mit, von uns Christen? Die zweite Stelle betrifft die Sklaven und die Herren. Alle, die Sklaven sind, sollen ihre Herren uneingeschränkt ehren, auch in der Gemeinde, damit der Name Gottes und seine Lehre nicht entehrt werden. Der Name Gottes, der Ruf Gottes vor den Menschen. Also die Basis, ja, wir sind alle gleich, aber wie gehen wir miteinander um, so dass die Menschen keinen Anstoß nehmen? Wenn euer Herr gläubig ist, ist das kein Grund, ihn weniger zu achten. Hört ihr? Wenn er gläubig ist, achtet ihn nicht weniger. Dann tut nicht so, als wärt ihr auf einer Stufe. Nur weil ihr im Glauben Brüder seid. Ja, ihr sollt sogar noch härter arbeiten, weil ihr durch eure Bemühungen einem anderen Gläubigen helft. Also da werden diese ganzen kniffligen Fragen werden hier deutlich. Und noch eine Stelle, die betrifft die Witwen. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben zu schmähen. Und Widersacher hat so eine Gemeinde genügend, die das Ganze ganz kritisch sehen und die dagegen arbeiten. Gebt denen keinen Anstoß. Interessant hier die Empfehlung zu heiraten an die jüngeren Witwen. Das hat Paulus an einer anderen Stelle nochmal eine andere Meinung. Also auch spannend. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also Brücken bauen. Darum geht's. Brücken bauen zu den Menschen. Wie können wir als Gemeinde eine gute Hausordnung hier haben, aber so, dass wir keinen Anstoß nehmen und dass wir nicht hier völlig wie bei Hembels unter dem Sofa leben. Brücken bauen. Wer diesen Text, den wir uns jetzt gleich näher anschaut, mit antiken Ohren hört, der wird sich das so denken, ja, das ist ja alles ganz normal. So, die Frauen ordnen sich unter und das ist ja genauso, wie eine antike Ordnung funktioniert. Also für die war das kein Anstoß damals. Die haben gesagt, ja, klar, so ist es. Die Frauen haben sich ein bisschen zurückzuhalten und haben in der Stille zu lernen und haben nicht vorne zu reden und all diese Sachen. Es hat auch etwas mit der Kultur zu tun. Antike Kultur heißt, dass Frauen einfach in der zweiten Reihe stehen. Frauen sind nicht die, die die Familie nach außen vertreten. Frauen sind nicht die, die Verträge machen, die einkaufen gehen. Also auf dem Markt schon, aber wenn es um wichtige Sachen geht, sind immer die Männer, die sprechen, die was zu sagen haben. Weil das Wort einer Frau gilt da nicht viel. Vor Gericht genauso. Ja, da sind die Männer. Es war eine stark patriarchalische Geschichte. Und in der Bibel ist interessant, dass da immer wieder so Spitzen rausleuchten, wo man merkt, aha, aber Frauen weissagen auch. Also die haben auch prophetische Eindrücke, 1. Korinther 11, und die weissagen auch. Also die stehen schon auch vorne und haben was zu sagen. Und es gibt auch Frauen in leitenden Positionen. Eine Priscilla wird immer wieder genannt, die nicht nur genannt wird, weil sie die Frau vom Aquila ist. Wir müssen ja immer die Frau mit dazu nennen. Nee, die hat schon eine ganz wichtige Rolle. Paulus selber hat seinen Glauben empfangen durch seine Mutter, also durch Frauen. Übrigens an der Stelle auch wir als Gemeinde, wir haben eine Tradition, wir sind eigentlich ein Frauenwerk, ein Diakonissenwerk. Also die Frauen, die in die Orte gegangen sind und die haben gepredigt, ja, die haben auch gepredigt, Bibelstunden gehalten. Auch hier in Bamberg war eine Schwester Ilse, die zumindest die Waldrau noch kennt und manche von euch weiß vielleicht auch noch, waren Frauen, die hier Bibelarbeiten gemacht haben und die das Ganze zusammengehalten haben. Also, das jetzt nur am Rand. Aber Paulus, man merkt auch, er akzeptiert die Geschlechtergrenzen, die Rolle der Frau. Aber es gibt immer wieder so Spitzen, wo man merkt, aha, aber Galater 3, Vers 28, es leuchtet das raus. Dazu muss man noch sagen, es gab damals in der Gesellschaft keine Ärztinnen, keine Abteilungsleiterinnen, keine Richterinnen, Ministerinnen und schon recht keine Bundeskanzlerinnen. Das gab es damals alles nicht. Es gab keine Frauen in leitenden, führenden Positionen. Und wer den Text wörtlich nehmen will, in 1. Timotheus 2, der muss sich auch völlig dagegen aussprechen, dass Frauen in der Öffentlichkeit wichtige Ämter und Aufgaben haben. dann müsste man zurück in ein antikes, patriarchalisches Modell. Kann man machen, ist aber schwierig. Nämlich aus dem Grund, was denken denn die da außenrum über uns? Jetzt haben sie komplett den Verstand verloren. Wie gehen die miteinander um? Haben die noch nie was von Gleichstellung, von Mann und Frau, vom Grundgesetz gehört? Wir wollen den Menschen die Schönheit des Evangeliums zeigen. Wir wollen keinen Anstoß erregen und wir wollen nebenher noch super Ordnungen haben, die wir miteinander leben. Und jetzt kommen wir zu dem Text. Endlich. Überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Knüpft an an das Gebet für alle Menschen, hatten wir das letzte Mal. Also ihr Männer, euer Gebet ist gefragt. Ihr Männer, übernehmt Verantwortung für eure Familie, für eure Gemeinde, für die Gesellschaft. Ihr Männer, zieht euch nicht raus. Versteckt euch nicht hinter euren Frauen. Versteckt euch nicht hinter dem Glauben eurer Frauen. Frauen haben ja manchmal so einen Glaube, der viel mehr von Liebe durchzogen und geprägt ist. Ja, aber versteckt euch nicht hinter euren Frauen. Das sagt mir leicht, die können das viel besser, die sollen mal da in der Gemeinde, die sind viel kreativer und überhaupt viel herzlicher. Eine gute Gemeinde braucht Männer. Männer, die beten, Männer, die von ihrem Glauben erzählen, Männer, die andere ermutigen zum Glauben, die andere segnen, die Visionen haben, die Mut haben, die zu ihren Schwächen stehen können und die zu ihren Stärken stehen können. Gemeinde braucht solche Männer. Und die Hände beim Beten sollen sauber sein. Kein Schmutz dran, sondern auch Blut klebt, nicht irgendwo noch versündigt hat. Sollen reine Hände sein. Und das ist ja schon manchmal auch eine männliche Schwäche, dass wir, vielleicht liegt es am Testosteron, was uns manchmal plagt, dass wir kämpfen, und es ist gut, dass wir Männer kämpfen, aber dass wir dann im Zorn hängen bleiben. Erhebt eure Hände ohne Zorn, ohne Streit. Und ich möchte nun, dass die Frauen in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben, indem sie sich anständig kleiden und nicht durch ihre Frisur oder durch Gold, Perlen oder kostbare Kleider die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Denn Frauen, die Gott ehren wollen, sollen dadurch anziehend wirken, dass sie Gutes tun. Gab auch damals schon Modetrends. Es gab damals schon Frauen, die wussten, sich schön zu machen. Damals war aber trotzdem die Gesellschaft noch anders. Nämlich das Ideal, zumindest der Männer, war die schlichte Frau. Wer sich schön gemacht hat und so aufgetakelt hat, der hat zum einen präsentiert, ich bin reich, ich habe Kohle, ich kann es mir leisten. Ich muss nicht selber arbeiten, ich lasse andere für mich arbeiten, ich mache mir die Finger nicht schmutzig. Also das waren Frauen, die haben sich rausgeputzt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sophokles hat es so formuliert, der Schmuck der Frauen ist das Schweigen. Das war damals eine normale Aussage, wobei ich mir denke, Sophokles war zweimal verheiratet, vielleicht war es auch nur so ein Wunschtraum. In erster Linie sollen Frauen, Klammer auf, auch Männer, denn die Männermode hat sich auch ausgeweitet, das war früher auch alles viel schlichter. Frauen sollen sich schmücken durch ihr Verhalten. Zuerst durch ihr Verhalten. Und eine Frage bleibt es trotzdem, wie zieht man sich heute eigentlich gut an? Was ziehe ich an in Gottesdienst? Auch da verändert sich die Mode, als ich angefangen habe zu predigen zum Beispiel, immer im Anzug, Krawatte, so war das damals so üblich, bis ich mich irgendwann gefühlt habe wie so ein Vertreter, ein Staubsauger, naja, gut, die haben mittlerweile auch, oder wie so ein, bei der Sparkasse. Als müsste ich den Leuten was verkaufen oder müsste ich mit denen irgendwas verhandeln. Nein, ich habe eine gute Botschaft und die möchte ich in ihr ganzes Leben reinbringen eigentlich. Also habe ich gemerkt, dann muss ich mich anders anziehen. Heute habe ich zum Beispiel Turnschuhe an, Wer sich daran stört, es tut mir leid, aber ich hatte einfach Lust heute mal drauf, weil Glaube auch im Alltag greifen muss, da wo ich meine Turnschuhe anhabe. Aber auffallen sollen wir durch unser Verhalten. Eine Frau soll in der Stille und in aller Unterordnung lernen. Ich erlaube es der Frau, nicht zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Sie soll sich still zurückhalten. An so einem Satz kann man sich schon die Zähne ausbeißen. Warum sollen wir das tun? Warum sagt es der hier so, dieser Briefschreiber, Paulus? Eine Frau soll in der Stille und in aller Unterordnung lernen. Ich interpretiere das so, um keinen Anstoß zu erregen. Damit die außenrum nicht lästern über die Gemeinde und sagen, schau mal, da kommen jetzt die Frauen und spielen sich auf und meinen, sie wären was Besseres. Schau mal, die stellen alles auf den Kopf, die Gemeinden stellen alles auf den Kopf, unsere gesellschaftlichen guten Ordnungen. Damit die da draußen nicht lästern. Und die haben schon genug Grund zu lästern über die Gemeinden. Weil sowieso schon komisch für eine Grömer, wenn da irgendwie eine Gemeinschaft, die dann sagt, vor 70 Jahren oder vor ja ungefähr 70 Jahren, damals, da ist unser Führer, den wir verehren, ist da gestorben und der ist hingerichtet worden von euch Römer an dem römischen Kreuz, ein Schwerverbrecher, und an den glauben wir heute. Das finden wir gut. Da haben die Römer sich schon an den Kopf gelangt und gesagt, wir haben den damals verurteilt, zu Recht, und du glaubst jetzt an so jemanden. Also da haben die Leute sich schon das Maul zerrissen über die Christen, die kein Heiligtum haben, die irgendwie sich treffen unter irgend so ein Jesus. Also ganz skurril. Und dann auch noch Aufsehen erregen durch eine schräge Hausordnung, die völlig allem widerspricht, was in der Gesellschaft normal ist. Also ihr Frauen, haltet euch bitte zurück. Haltet euch bitte zurück. Nicht, weil das Fundament nicht stimmt, sondern weil wir in einer Gesellschaft leben, die nun mal so tickt und so ist. Und jetzt wollen wir uns nochmal die letzten drei Verse anschauen, und die finde ich, die sind schon holprig. Vielleicht denkt ihr euch auch, ach, der holpert hier so ein bisschen rum mit den Texten, aber egal in welche Richtung du diesen Text deuten willst, du wirst holpern. Es ist ganz schwierig, auch das in unserer heutigen Zeit irgendwie zu sehen und es dann umzusetzen. Das ist ganz holprig. Denn Gott schuf zuerst Adam und dann Eva. Und es war die Frau, nicht Adam, die durch den Satan getäuscht wurde und sich verführen ließ. Es gab in der Gemeinde damals wahrscheinlich so gnostische Strömungen, habe ich das letzte Mal schon euch gesagt. Und in diesen gnostischen Strömungen hat man komplett alles verneint, was sichtbar ist. Also man hat sich so in Askese geübt, und auch der Leib, der Körper, die Sexualität, die Geschlechtlichkeit, die hat man so für nichtig und völlig unwichtig erklärt. Und manche gnostischen Strömungen haben wahrscheinlich sogar die Frau erhoben und haben gesagt, das weibliche Prinzip steht eigentlich über dem männlichen. Es ist das Bessere. Also es ist so, die Frau ist der Mann 2.0, also die Weiterentwicklung. Noch besser. Haben wir auch vorhin gehört vom Daniel, so die Tränen, als das fand ich klasse, Überlaufventil. Also 2.0, noch besser als der Mann. Und dann gab es so emanzipatorische Strömungen, dass Frauen gesagt haben, dann sind wir ja mehr, dann können wir ja mehr. Dann stellen wir uns erst recht vorne hin. Dann zeigen wir mal den Männern, wo der Hase langläuft. Und das waren ganz spannende Genderfragen, die es damals schon gab, die man damals schon zu besprechen hatte. Wie gehen wir da miteinander um? Und jetzt heißt es hier in dem Vers, Moment, Gott schuf zuerst den Adam und dann die Eva. Das ist eine Begründung, die für uns heute nicht mehr so zählt, weil wir sagen, ja, was später geschaffen worden ist, ist in der Regel immer besser. Damals war aber das, was zuerst geschaffen ist, ist immer das Bessere. Das ist das Ursprüngliche, das ist das Eigentliche. Also wird dieses Argument hier gebracht, und das ist in der antiken Zeit ein starkes Argument, zu sagen, ihr Frauen stellt euch nicht über die Männer und denkt nicht, ihr könntet über die Männer herrschen. Nein, weil die Männer sind zuerst. Das ist kein schöpfungstheologisches Argument, weil die Schöpfung, die sagt es so nicht. Die sagt nicht, dass der Mann höher ist oder besser ist als die Frau, sondern es steht, der Adam sagt es selber, sie ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und an anderer Stelle heißt, Gott schuf sie als Mann und Frau. Zum Bilde Gottes schuf er sie. In der Schöpfung ist kein Unterschied markiert. Im Sündenbericht, da schon. Da steht dann als Strafe oder als Konsequenz, steht dann drin, sagt Gott zur Frau, er wird sich über dich erheben. Er wird über dich herrschen. Er wird denken, er wäre mehr als du. Der wird drücken. Das wirst du erleben müssen als Frau. Und dann schauen wir die Menschheitsgeschichte an und sagen, ja, stimmt, so ist es passiert. Das ist aber nicht Schöpfungsordnung, wie manche meinen, sondern das ist dann eher vielleicht Sündenordnung, wenn es das gäbe. Und genauso auch der zweite. Die Frau war es nicht Adam, die durch den Satan getäuscht wurde und sich verführen ließ. Ähnliches Argument. Also ja, die Frau war es, die sich verführen ließ. Was Adam in der Zeit gemacht hat, ist immer die Frage. Also ich glaube, er stand daneben, weil die Eva hat ihm auch was gegeben von der Frucht. Also muss er daneben gestanden haben. Und hat er da die Frau vorgeschickt? Mach du mal, ich hab's nicht so mit Verhandeln mit der Schlange und so. Mach du das mal. Also das ist natürlich auch eine spannende Frage. Aber ja, die Frau hat sich verführen lassen. Sie war die Erste. Also darf sie nicht sagen, sie ist heiliger, besser und mehr als der Mann. Also die Frau darf sich nicht über den Mann erheben und nicht über ihn herrschen. Gegen diese Tendenz sprechen die Verse. Und jetzt kommt der letzte Vers, der irgendwie der heftigste, finde ich. Doch auch die Frau wird gerettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt. Und vor allem, wenn sie beständig im Glauben und in der Liebe lebt, anständig und verlässlich vor Gott. Also die Frau kann sich selbst erlösen, wenn sie Kinder kriegt. Wenn Frauen keine Kinder kriegen oder keine Kinder haben, dann müssen sie irgendwie anders gucken, wie sie an die Erlösung rankommen. Also abstrus. Wenn man das so liest, ganz komisch, ganz seltsam. Nein, die Frau kann sich nicht erlösen durchs Kinderkriegen. Aber hier geht's vermutlich auch um die Abgrenzung von gnostischen Ideen, die so ganz ausartende Emanzipationsbestrebungen waren. Das Geschlecht spielt keine Rolle mehr. Du musst als Frau ausbrechen aus den Geschlechterrollen, aus dem Patriarchalischen. Wenn du was aus deinem Leben machen willst, dann verwirkliche dich ein Stück weit selbst. Also auch kein moderner Gedanke, gab es auch in der Antike, haben die Männer immer wieder versucht zu drücken. Aber dagegen scheint auch dieser Vers zu sprechen. Die Frau findet ihr Heil nicht in den besonderen, extravaganten, enthusiastischen Lebensentwürfen, sondern wenn sie ihre Rolle, wenn sie ihren Platz in der Gesellschaft einnimmt. Und er war nun mal damals als Familienfrau, als Mutter in dem, wo sie eben drin gelebt hat. Puh, soweit. Flower, Power, Frauen. Was machen wir mit diesem Text? Wie gehen wir damit um? Ich habe am Schluss einfach nochmal drei kurze Gedanken, die mir bei diesem Text wichtig geworden sind. Das erste an die Männer. Ja, wir Männer sollen herrschen. Erstens sollen wir Männer den Glauben beherrschen, uns nicht hinter unseren Frauen verstecken, sollen heilige Hände aufheben zum Gebet und sollen im Vertrauen an Gott unseren Frauen in nichts nachstehen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Frauen sind uns, also bei mir ist es so, ein Stück voraus. Und ich lehne mich dann zurück, weil ich sage, das schaffe ich nicht. So kann ich nicht glauben, so kann ich mein Glaubensleben nicht gestalten, kriege ich nicht hin. Verstecke ich mich hinter ihr. Nein, wir sollen herrschen. Wir dürfen auch als Herrscher mit unserer männlichen Stärke den Frauen einen Schutzraum bieten, in dem sie sich entfalten können, in dem sie ihren Platz finden können, ihre Gaben leben sollen, sie auch ihr Muttersein, auch ihre weiblichen Eigenschaften, dass sie die leben sollen, auch hier in der Gemeinde. Nein, wir sollen nicht über die Frauen herrschen, nicht über die Frauen, sondern wir sollen sie ehren und achten, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Steht es im Epheserbrief. Und die Frauen, achtet die Männer und bremst sie in ihrem Stolz, in ihrer Wut und in ihrer Gier. Ich glaube, wir Männer brauchen das. Wir müssen manchmal gerettet werden durch die Frauen. Wir brauchen euch auch hier in der Gemeinde. Und ja, ihr habt uns etwas zu sagen. Schweigt bitte nicht. Aber tut's in Liebe und in Achtung vor dem scheinbar oft vermeintlich stärkeren Geschlecht. Tut's in Liebe, in Achtung und in Geduld. Danke fürs Zuhören. Heute war es ein bisschen länger. Amen.